This is CKCU Literary News, bringing you the literary echo from German-speaking countries, das literarische Echo aus deutschsprachigen Ländern. Am Mikrofon Hans-George Ruprecht.
Guten Morgen, ich wünsche Ihnen noch einmal ein frohes, gesundes, glückliches neues Jahr. Vielleicht passt es zum Jahresbeginn, der auch bei Ihnen unter besten Vorzeichen stehen möge, dass wir noch einmal auf das große literarische Ereignis des vergangenen Jahres zurückschauen, nämlich auf das Jean-Paul-Jubiläumsjahr. Dazu bringen wir Ihnen heute einen Beitrag von Rüdiger Offergeld, Ton und Regie Günter Hess, unter dem Titel »Er hat mich oft dem Wahnsinne nahegebracht«, Robert Schumann und Jean-Paul. Dazu möchte ich mich auch in Ihrem Namen, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich bei Rüdiger Offergeld und Günter Hess bedanken.
Er hat mich oft dem Wahnsinne nahegebracht. Robert Schumann und Jean-Paul. Ein Feature von Rüdiger Offergeld. In seiner Jugend wollte Robert Schumann Dichter werden. Sein großes Vorbild war Jean-Paul. Er hatte alles von ihm gelesen. Schumann liebte Jean-Paul. Sein Traum war es, so schreiben zu können wie der romantischste aller romantischen Schriftsteller. Doch sein Ideal erreichte er nie. Dafür entdeckte er in der intensiven Auseinandersetzung mit der Jean-Paulschen Dichtkunst sein musikalisches Genie. In der Komposition Fantasie Opus 17 sind Schumanns romantische Empfindungen Musik geworden. Sie gehört mit zu den schönsten Werken der gesamten Klaviermusik. Schumanns empfindsamste Kompositionen berühren die Grenze zwischen Realem und Irrealem, zwischen Wirklichkeit und Traum, und scheinen sie manchmal zu überschreiten. Sie korrespondieren literarische Texte, ohne sie illustrieren zu wollen, wie den Traumwalz am Schluss von Jean-Pauls Roman Flegeljahre. Jean-Paul erzählt: Ich weiß kaum recht, wie oder wo der Traum eigentlich anging. Wie ein Chaos wollte die unsichtbare Welt auf einmal alles gebären. Eine Gestalt keimte auf der anderen. Aus Blumen wuchsen Bäume, daraus Wolkensäulen, aus welchen oben Gesichter und Blumen brachen. Dann sah ich ein weißes, leeres Meer. Auf ihm schwamm bloß das kleine, graue, fleckige Weltei und zuckte stark. Es wurde mir im Traum alles genannt, ich weiß aber nicht von wem. Dann fuhr ein Strom mit der Leiche der Venus durchs Meer. Er stand fest. Das Meer floss wieder an ihm hin. Darauf schneierte es helle Sterne hinein. Der Himmel wurde leer, aber an der Mittagsstelle der Sonne entglomm eine Morgenröte. Das Meer hüllte sich unter ihr aus und türmte in ungeheuren, bleiernden Schlangenwülsten am Horizonte sich auf sich selber auf, den Himmel zuwölbend. Und unten aus dem Meeresgrund stiegen aus unzähligen Bergwerken traurige Menschen wie Tote auf und wurden geboren. Da hörte ich einen Seufzer. Alles war verschwunden. Ich sah nichts als ein glattes Meer. Aus diesem brach die böse Feindin, ohne eine Welle zu machen, wie Licht durch Glas. Sie sah seltsam aus. Sie war in Meergrün und Meerblüten gekleidet. Kleine Floßfedern zuckten an ihrem Rücken. Ihr Gesicht war meergrau und doch jung, aber voll kämpfender Farben. Es war mir, als senk ich in geflügelte Wogen eines wolkenhohen Meeres. Wie ein Pfeil schnitt ich durch seine wellenlange Wüste. aber ich konnte durch die gläserne Fläche nicht hindurch, sondern hing im dunklen Wasser und schaute hindurch. Da sah ich draußen, nah oder fern, ich weiß es nicht, das rechte Land liegen, ausgedehnt, glänzend, dämmernd. Die Sonne schien in ihren eigenen Strahlen zu spielen, und die Strahlen hörten auf. Ich sagte laut, es regnet drüben heiße Freudentränen. Nur die Liebe ist eine warme Träne, der Hass eine kalte. Es schläft alles im rechten Land, sagte ich. Aber die Liebe träumt. Wer Robert Schumanns Schriften aufmerksam liest, seine Tagebücher, seine biografischen Aufzeichnungen, seine Briefe sowie seine literarischen und kritischen Arbeiten, entdeckt eine Fülle von inhaltlichen Merkwürdigkeiten und Widersprüchen. Mängel an Zusammenhang, ganz so wie bei seinem großen Vorbild Jean-Paul. Er hat mich oft dem Wahnsinne nahegebracht, schreibt er einmal in sein Tagebuch. Das war nicht nur eine Floskel, sondern ernst gemeint. War er verrückt oder vernünftig, unordentlich oder übergenau? Ein Mystiker oder Ironiker, gar ein romantischer Träumer, der den Kontakt zur Wirklichkeit immer mehr verlor? Er wusste es selbst nicht zu sagen. Robert Schumann war unter den romantischen Musikern der gefährdetste. Er fühlte sich als Kind der romantischen Bewegung, die das Widerspruchsvolle, das Fragmentarische und Verrückte als ästhetische Kategorie nicht nur zum Bestandteil ihres Werkes, sondern auch ihres Lebens gemacht hatte. Wie alle Romantiker litt er unter der unvollkommenen Welt und dem unerbittlichen Lauf der Zeit, die er sich weigerte anzuerkennen. Die übersteigerte Suche nach einem nie zu erreichenden Anderswo nimmt bei den Romantikern, bei Jean-Paul, bei Tieck, bei Novalis und E.T.A. Hoffmann, aber auch beim Musiker Schumann eine neue Form an. Sie alle forschten jenseits der Sinne nach den Geheimnissen des Alls, des Geistes und des Herzens. Durch ihre Sucht nach dem Idealen und Unendlichen gefährdeten sie jedoch nicht nur ihr Werk, denn alles, was sie begannen, blieb Fragment. Sie setzten auch ihr Leben und ihren Verstand aufs Spiel. Robert Schumann wurde am 8. Juni 1810 in Zwickau geboren. Mit der romantischen Literatur kam er früh in Kontakt. Der Vater betrieb eine Buchhandlung in der Stadt. Ursprünglich wollte er Schriftsteller werden. Er übersetzte Lord Byron und Walter Scott und machte sie in Deutschland bekannt. Schon bald entdeckte er die Doppelbegabung seines Sohnes. Mit 12 Jahren stellte Robert mit einigen Kameraden in der Schule ein Orchester zusammen, komponierte kleine Stücke und studierte Mozart, Haydn und Karl Maria von Weber. Doch zunächst zog ihn die Literatur stärker an als die Musik. Byron begeisterte ihn, Goethe und Schiller und vor allem Jean-Paul. Er gründete eine literarische Gesellschaft, wo er und seine Freunde sehr gelehrt über Klassiker und Romantiker diskutierten. Seine poetischen Schreibübungen im Stile Jean-Pauls versah er einmal mit dem Zusatz »Klingt nach Jean-Paul, aber er war mir da noch verhüllt. Vielleicht, dass ich ihn schon ahnte.« Einer seiner frühen Schriften gab er den Titel »Juniusabende und Julitage«. Dazu findet sich in seinen Tagebüchern der Eintrag: »Die Juniusabende sind mein erstes Werk, mein wahrstes und schönstes. Wie hab ich geweint, als ich dies Kapitel schrieb, und wie war ich doch jedes Mal selig dabei. Du hast für keine Menschen geschrieben, nur für mich und meine einsamen, glücklichen Herzensabende. Wer dich liest, er sei mild und menschlich wie Jean-Paul. Es sind alle glückliche Tränen treu und offen gemalt, so treu wie mein ganzes Herz der Welt und allen Menschen offen steht. Ach, ich war oft trübel, recht zermalmt und zerknirscht. Da floh ich zu dir, Jean-Paul, und die Seele weinte nicht mehr, weil sie reden und sprechen durfte. Schumann lernte Jean-Paul 1827 mit 17 Jahren kennen. Nach dem Schulabschluss im Frühjahr 1828 ging er auf eine Reise zusammen mit seinem Freund Gisbert Rosen, der gleich ihm für Jean-Paul schwärmte. Ihr erstes Ziel war Bayreuth, wo sie zu den Stätten ihres Idols wallfahrteten. Das Tagebuch hält die Reiseeindrücke fest. »Ich stand bei deinem Grabe und weinte. Du schautest an meine Tränen und lächeltest, Jean-Paul.« Stundenlang unterhielten sie sich mit der Wirtin Rollwenzel in deren Gasthaus, der berühmten Rollwenzelei, der Dichter für ein Vierteljahrhundert sein Arbeitszimmer eingerichtet hatte. Sein Bruder berichtet Robert Schumann von der Begegnung mit ihr. »Ganz glücklich bin ich hier angelangt und lebe recht selig im Andenken an Jean-Paul. Ich komme eben von der berühmten Rollwenzel, bei der Jean-Paul ein- und ausgegangen ist und die mir zwei volle Stunden von ihrem Jean-Paul vorgeschwatzt hat.« Später einmal schreibt er seinem Freund Gisbert Rosen: »Wenn die ganze Welt Jean-Paul läse, so würde sie bestimmt besser, aber unglücklicher.« Der Literaturwissenschaftler Marcel Briand bemerkt über die Beziehung Schumanns zu Jean-Paul: »In mehrfacher Hinsicht ist Schumann ein Jean-Paulscher Charakter, und wenn der die Helden jener Romane leidenschaftlich geliebt hat, so deshalb, weil er sie als Gesinnungsbrüder wiedererkannt.« So jedenfalls hatte es Schumann selbst gesehen. Er fühlte sich aufs Engste mit seinem Dichteridol verwandt. »Ich frage mich oft, was ich sein würde, wenn ich Jean-Paul nicht gekannt hätte. Er scheint aber doch wenigstens auf einer Seite mit mir verwandt zu sein, denn ich ahnte ihn schon früher.« Jean-Paul und Robert Schumann träumten von der gleichen idealen Welt und von der gleichen mystischen Bruderschaft mit den Menschen. Was aber an Schumanns innerste Seele rührte, war die überall im Werk seines Meisters gegenwärtige Musik. Beide waren sich darin einig, dass die unaussprechlichen und verborgensten Gefühle der Menschen nur in der Musik aufgehoben und durch sie zum Ausdruck gebracht werden können. Die Musik war schon für den jungen, dichtenden Schumann ganz im Sinne Jean-Pauls eine beglückende Trösterin in einsamen Stunden. Marcel Briand deutet das so: »In allen seinen Werken spiegelt sich Jean-Paul selbst ab, aber jedes Mal in zwei Personen. Er ist der Albano und Schoppe, Siebenkäs und Leibgeber, Wult und Wald, nur der einzige Jean-Paul konnte selbst zwei solche verschiedene Charaktere in sich allein verbinden. Es ist übermenschlich, aber es sind doch immer harte Gegensätze, wenn auch nicht Extreme, vereint in seinen Werken.« Schumanns Lieblingsroman war zweifellos Jean-Pauls Flegeljahre. In dem Roman wird die merkwürdig komische Geschichte des Kandidaten der Rechte, Gottwald Peter Harnisch, genannt Wald aus Elterlein, ein blutarmer, grundguter, herzlich froher Mensch und etwas elastischer Poet, erzählt. Sein Zwillingsbruder ist Quod Deus Vult, frei übersetzt, der von Gott Gewollte, kurz Vult genannt. Er ist Walds alter Ego, das krasse charakterliche Gegenteil seines Bruders. Vult hat sich mit 14 Jahren übermütig trotzig von zu Hause fortgestohlen und treibt sich seither mit Musikern auf Jahrmärkten und in Gasthäusern herum. Mit seiner Tondichtung Papillon begleitet Robert Schumann die Brüder Wald und Wult auf den Maskenball. Larventanz nennt Jean-Paul dieses letzte Kapitel seines Romans in den Flegeljahren. Schumann selbst hat die Papillons sowohl mit Schmetterlinge als auch mit fliegende Zettelchen übersetzt. Er wollte damit das flatternde, leichte und kleine dieser sogenannten musikalischen Charakterstücke Opus 2 beschreiben. Er liebte seine Jean-Pauliaden, wie er die Papillons gerne nannte. In rascher Folge fliegen Szenen eines traumhaften, fantastischen Balls vorüber. Siegfried Mauser von der Musikhochschule München beschreibt die musikhistorische Bedeutung der frühen Schumannschen Komposition.
Schumanns Papillons haben einen neuen Typus in der Kompositionsgeschichte kreiert, den es vorher nicht gab in der Klaviermusikgeschichte. Es gab wohl immer schon, also spätestens seit Mozart, Charakterstücke, eigentlich schon vorher, bei Bach auch, in der Barockmusik, Charakterstücke, die aber immer vereinzelt standen. Und die Papillons sind der erste Versuch, einen Charakterstückzyklus herzustellen. Das heißt also, eine Vielzahl kurzer Charakterstücke nicht unverbunden als eine Sammlung erscheinen zu lassen. Das gibt es auch, auch bei Schumann oder auch die Bagatellen von Beethoven, aber hier bei den Papillons findet sich erstmals der Versuch, eine Vielzahl von kürzeren, längeren, gezielt sogar fragmentarisierten Charakterstücken miteinander zu verbinden und mehr oder weniger schnell aufeinander folgen zu lassen, um damit einen groß angelegten Bogen zu spannen.
Die Stimmung im Ballsaal ist zunächst melancholisch. Beide, Wald und Wult, schauen sich um nach der schönen Wiener. In welchem Kostüm ist sie wohl erschienen? Ein gemütlicher Walzer öffnet gleichsam die Türen zum Tanzsaal. Das dann folgende Prestissimo lässt in der Fantasie eine Leuchtrakete aufsteigen, die sich entlädt und ihre Lichtfunken auf die Erde herabfallen lässt. Wald kostümiert sich als Hoffnung und Wult als Kutscher. Nach einigen Stunden tauschen sie während des Balles ihre Masken aus. Wult ist in seiner neuen Verkleidung als Hoffnung erfolgreicher als sein Bruder. Ihm wird sie erfüllt. Wiener verliebt sich in ihn. Wald dagegen muss alle Hoffnung fahren lassen. Jean-Paul erzählt, auf einmal stellte sich eine Jungfrau mit einem Blumenkranz auf dem Kopfe vor ihn. Aus dem Munde der Maske hing ein Zettel des Inhalts: Ich bin die personifizierte Hoffnung oder Spes, die mit einem Blumenkranz auf dem Kopfe und einer Lilie in der rechten Hand abgebildet wird. Sogleich wurde er in den Tanzsturm geweht und half wehen, indem er tanzte wie die Römer. Mit den Füßen ging er feurig in den Walzer bis zum Rastzeichen der Waage, wo der fliegende Schwarm hintereinander sich anlegte als Standherde. Indes glaubt er, er flöge hinter einem mit Sommervögeln fliegenden Sommer. Wie der Jüngling die Hand eines berühmten großen Schriftstellers zum ersten Mal berührt, so berührt er leise, wie ein Schmetterlingsflügel, wie Aurikelnpuder, Wieners Rücken und begab sich in die möglichste Entfernung, um ihr Leben atmendes Gesicht anzuschauen. Gibt es einen Erntetanz? Der die Ernte ist, gibt es ein Feuerrad der liebenden Entzückung. Wald, der Fuhrmann, hatte beide. Da er aber keinen Fuß bewegen konnte ohne die Zunge, so war der Tanzsaal nur sein größerer Rednerstuhl. und er schilderte ihr unter dem Tanz, wie da sogar der Körper Musik werde, wie der Mensch fliege und das Leben stillstehe, wie zwei Seelen die Menge verlieren und einsam wie Himmelskörper in einem Äther um sich und um die Regel kreisen, wie nur Seelen tanzen sollten, die sich lieben, um in diesem Kunststein harmonischer Bewegung die Geistige abzuspiegeln. Als sie standen und er die Redoute mit ihrem tanzenden Sturmlaufen übersah, so sagte er: »Wie erhaben sich die Mäntel und großen Hüte der Männer ausnehmen, gleichsam die Felsenpartie neben der weiblichen Gartenpartie. Ein Ball en masque ist vielleicht das Höchste, was der spielenden Poesie des Lebens nachzuspielen vermag. Wie vor dem Dichter alle Stände und Zeiten gleich sind und alles Äußere nur Kleid ist, alles Innere aber Lust und Klang, so dichteten hier Menschen sich selber das Leben nach.« Wiener antwortete leise und eilig: »Ihre Ansicht ist selber Dichtkunst. So mag wohl einem höheren Wesen die Geschichte des Menschengeschlechts nur als eine längere Ballverkleidung erscheinen.« Professor Mauser:
»Diese Idee, einen Zyklus von Charakterstücken, relativ kurzen, zu bilden, die sich ja so umsetzt, dass die Musik sehr schnell den Tonfall ändert, sehr schnell hin und her kippt, vom Lyrischen ins Dramatische, ins Groteske, ins Empfindsam-Sentimentale, und zwar auf engstem Raum, weil ja die Charakterstückteile sich eben sehr schnell ablösen. Diese Idee, denke ich, hängt eng mit der Auseinandersetzung mit Jean-Paul zusammen, da auch hier das fantastisch Irisierende, das Hin- und Herkippen des Tonfalls, die groteske Brechung von Stimmungen, die unvermittelt und sehr schnell wechseln, ein Kennzeichen seiner Prosa ist. Und die Flegeljahre sind ja nachweislich das direkte Vorbild für die Entstehung der Papillons.
Jean-Paul: »Am meisten zog ihn und seine Bewunderung ein herumrutschender Riesenstiefel an, der sich selber anhatte und trug, bis ein altväterischer Schulmeister ihn so kopfschüttelnd und zurechtweisend ansah, dass er ganz irre wurde und sich selber an sich und seinem Fuhrmannshemde nach einem Verstoße umsah.« Am Rand seines Leseexemplars notierte sich Schumann den letzten Satz des Larventanzes. Der Lärm des Karnevals verstummt. Die Turmuhr schlägt die sechste Stunde. Schumann setzt also das Ende des Larventanzes um in Musik. Ein langer Orgelpunkt, durch das Pedal festgehalten, verwischt die darüberliegenden Töne. Auch der Rhythmus wird undeutlich, die Melodie verschwimmt und ist schließlich nur noch angedeutet. Der Tanz der Larven ist vorbei, aber auch die Hoffnung Walz auf ein wenig Liebe. Noch einmal in den berühmten Kinderszenen Opus 15 wird die enge Verflechtung von Dichtung und Tondichtung bei Robert Schumann hörbar. Vor allem in der letzten Szene, die »Der Dichter spricht« überschrieben ist.
Das war CKCU Literary News, das literarische Echo aus deutschsprachigen Ländern auf FM 93,1 im Campusradio der Carleton University in Ottawa, Kanada. Im Internet hören Sie uns, indem Sie CKCU Literary News in den Browser schreiben. Dort finden Sie auch unser Podcast. Auf Facebook und Twitter sind wir unter CKCU Lit News zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören.